Radio 1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Schönen guten Morgen zusammen.
Morgen.
Aua, guck mal, hast du dir schon mal so den Finger im Kopfhörer eingeklemmt?
Ah, nee. Oh, das ist geschickt. Ah. Ja, ich glaube, natürlich, ich habe mir schon auf alle Arten den Finger eingeklemmt.
Autsch.
Erstens, weil es mein Name ist. Zweitens, weil ich ungeschickt bin.
Ich versuch's mal zu beschreiben. Ich habe den Kopfhörer, also beide Kopfhörer-Kalotten.
Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall, deine Ohrmuscheln sind halt an dem Headband, sagt man auf Englisch,
ja,
glaube ich.
Bügel. Ja,
auf Bügel, vielen Dank. Am Bügel so angebracht, dass beide sich bewegen können.
Genau.
Also das heißt, da gibt es ein Gelenk,
ja.
und du hast dich quasi zwischen Ohrmuschel und genau. Bügel eingeklemmt.
Und dann habe ich aber, während das so war, den Kopfhörer aufgesetzt, weshalb sich das Gelenk nicht mehr bewegen konnte.
Genau. Die Schwerkraft hat das Ganze
und ich war stuck.
Gefangen. Hatte ich gefangen?
Oh.
Das heißt, wir müssen jetzt...
ein Arbeitsunfall.
Eigentlich hätten wir jetzt... Wenn du konsequent gewesen wärst, hätten wir jetzt mit dem RBB verhandeln müssen, für wie viel du diesen Kopfhörer kaufen kannst, weil er nicht mehr abgeht von deinem Finger. Aber du hast es ja irgendwie durch einen...
Kann es sein, dass du irgendwie gerade die Arbeitgeberposition eingenommen
Nein,
hast?
Nein, ja, überhaupt nicht.
Die Arbeitnehmerposition ist, dass ich mit dem RBB verhandle, wie viel diese unfassbar schmerzhafte Verletzung an meinem Finger wohl wert sein könnte.
Ja, das ist natürlich... Das wäre natürlich... Du meinst, weil da kein großer rot-weißer Aufkleber aufgebracht war.
Achtung.
Bitte den Finger nicht von unten an der Ohrmuschel vorbei hinter den Bügel einführen.
In Klammern und keine Hamster in die Mikrowelle tun. Nur zur Sicherheit.
Ach so. Darf man das nicht?
Doch, darfst du nicht
mehr anmachen. Ach so. Mein Hamster lebt in der Mikrowelle. Ich verstehe das gar nicht.
Das ist geil, oder? Ja. So ein altes Mikrowellending als Hamsterkäfig.
Ich habe mal eine Frage.
Ja.
Ich darf meinen Hamster nicht in die Mikrowelle tun?
Nein.
Muss ich ihn dann kalt essen? Ich meine, das kann man. Ja, was denn?
Aber das ist gut, weil ich meine, unser Thema für heute wird ja sicher sein.
Ja.
Und schon sind wir bei so Sicherheitshinweisen auf Spraydosen
schon.
Oder fehlenden Sicherheitshinweisen auf Kopfhörern beim RBB. Ich meine, hast du jemals eine Sicherheitsschulung zur Kopfhörerbenutzung beim RBB bekommen? Ich nicht. Ich weiß, wie ich einen Feuerlöscher bediene, wie ich für 1000 Leute Alarm auslöse, wie ich über die Antenne eine ganze Nation verrückt machen kann. Aber wie man sicher einen Kopfhörer aufsetzt, hat
Moment.
Mir keiner gezeigt.
Du hast eine Schulung bekommen, wie du eine ganze Nation verrückt machen kannst?
Naja, nicht direkt eine Schulung.
Also,
lass mich so sagen. Wir haben gerade einen ganz guten Draht zu denen da draußen. Moin übrigens.
Ich habe einfach Vorbilder kopiert. Ich wusste nicht, dass man das lernen kann.
Ach so.
Aber interessanterweise ist ja Douglas Adams, der großartige Schriftsteller, der ein paar Anhalt durch die Galaxis geschrieben hat. Da gibt es ja eine Szene, wo ein Mann beschlossen hat, sozusagen, dass er die ganze Welt aussperrt, ja, und dass die anderen alle verrückt sind. Und beschlossen hat er das, weil er ein Päckchen Zahnstocher gefunden hat, also einen Zahnstocher in Plastik oder Papier eingeschweißt in einem Restaurant, wo eine Bedienungsanleitung für den Zahnstocher drin stand. Also vorsichtig herausnehmen, mit dem spitzen Ende zwischen die Zähne einführen und langsam hoch und runter bewegen. Und Douglas Adams hat dann mal in einem Interview gesagt, er hat tatsächlich in den USA einen Zahnstocher mit Anleitung gefunden. Und dann hat er gedacht, die Idee, dass man dann beschließt, die Welt wäre verrückt geworden, weil man für einen Zahnstocher eine Anleitung braucht, das wäre ihm sehr logisch vorgekommen. Und ich glaube, das Gleiche hätte er auch über die Anleitung für diesen Kopfhörer gesagt.
Ja, siehst du, aber Douglas Adams ist tot und ich lebe. Wer war jetzt wohl vorsichtiger? Was wir zum Thema sicher wirklich mit ihm vorhaben, erfahren Sie gleich.
Soweit ich weiß, ist er mit einem Herzinfarkt vom Ergometer gekippt. Also er hat den Fehler begangen, Sport zu machen.
Weißt du, ob er ob ein Zahnstocher beteiligt war?
Nein, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema sicher.
Und wir blicken auf die Einführung des Sicherheitsgurtes. Wir besprechen, warum die Frage anschnallen oder nicht die Nation damals gespaltet hat, so wie man heute darüber diskutiert, ob man Hamster kalt essen muss oder sie in die Mikrowelle tun darf.
Ding! Und wir sprechen darüber, warum auch Profisportler in Wettkampfsituationen manchmal so unsicher sind, dass sie ihre tausendfach trainierten Abläufe einfach versauen.
Und wir sprechen über Versicherungen, wie sie funktionieren und wie spezifisch man sich eigentlich gegen was versichern lassen kann.
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Wir wollen mal darüber sprechen, wie Versicherungen eigentlich funktionieren und welche man wirklich braucht. Fragt man Leute, die Versicherungen verkaufen, braucht man alle. Fragt man Leute, die sagen, ich gucke doch lieber drauf, dass mein Geld auf dem Konto braucht, mir wird schon nichts passieren, dann heißt es, keine. Aber wo ist der Sweet Spot?
Das besprechen
wir in der Mitte. Na, das bin ich sicher. Das besprechen wir mit Professor Dr. Michaele Völler von der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften am Institut für Versicherungswesen an der Technischen Hochschule Köln. Schönen guten Morgen, Frau Völler.
Hallo, Frau Völler.
Ja, guten Morgen.
Frau Völler, wie oft werden Sie denn aus dem Bekanntenkreis angerufen und gefragt, ist es sinnvoll, diese Versicherung da abzuschließen? Nervt das nicht?
Ach, also so oft ist es gar nicht, weil natürlich keiner sich mit Versicherungen beschäftigen will und deswegen auch gar nicht die Frage erst aufkommt. Aber wenn es jemand im Kopf hat, dann ist es auch so, dass ich tatsächlich häufiger mal angesprochen werde.
Keiner will sich damit auseinandersetzen, außer Ihnen. Und deswegen sprechen wir ja. Sie jetzt drauf an. Ja, für manche Versicherungen zahlt man ja ein paar Euro im Jahr, für andere einige hundert. Wie berechnet sich eigentlich so eine Versicherungsrate?
Ja, also Versicherung passt eigentlich eher gut in Ihr Konzept von Ihrer heutigen Sendung. Das ist ein Konzept, das Sicherheit gegen ein Risiko schafft, was ich als Einzelner nicht tragen kann oder will, aber das ich schon mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit erleben werde. Mhm. So, und gerade bei existenziellen Risiken, meinetwegen ich verliere mein Haus oder ich verliere meine Arbeitskraft oder ich verliere meine Gesundheit, kann ich das typischerweise als normaler Bürger in Deutschland nicht finanziell tragen und dann übertrage ich dieses Risiko auf einen Versicherer. Jetzt kann man sich fragen, warum kann denn der Versicherer das überhaupt tragen? Die Idee ist, dass der Versicherer einen sogenannten Risikoausgleich im Kollektiv und in der Zeit vornimmt. Das heißt, er hat eine Vielzahl von Personen, die durch die gleiche Gefahr bedroht sind. Und die poolt er und es ist wie ein großer Topf, alle zahlen ein und wenn dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit einer einen Schaden hat, wird er aus diesem Pool bezahlt. Und er kann außerdem die Schwankungen in der Zeit ausgleichen, so wie wir es jetzt gesehen haben mit dem großen Unwetter hier im Ahrtal in der Nähe von Köln, was nicht jedes Jahr passiert, dass dann solche Erlebnisse auch vom Versicherer über die Zeit ausgeglichen werden.
Jetzt sorgt der Versicherer sozusagen dafür, dass wir, dass möglichst viele Leute, die sich da hoffentlich zusammenschließen, das Risiko gemeinsam tragen. Wie viel bleibt denn dafür bei dem Versicherer hängen?
Das hängt vom Versicherer ab, wie viel er sich da, also erstmal wie effizient er ist, wie die gute Prozesse er hat und auch was er für eine was er für ein Rechtskonstrukt hat und was er für Gewinnmargen sich selber abschöpft. Mhm. Typischerweise ist es aber so, dass das so kalkuliert wird, dass die Prämieneinnahmen in etwa die Schadenaufwendung decken und das, was halt der Versicherer als Risiko selber tragen muss, weil es kann ja immer mal sein, dass dann ein 100-Jahr-Ereignis passiert oder auch so eine Flut, wie wir die alle, glaube ich, nicht vorausgesehen haben hier in der Nähe von Köln, die dann halt mit den normalen Kalkulationen nicht abgedeckt sind. Das ist das sogenannte versicherungstechnische Risiko. Und der Versicherer muss Vorsorge für so einen Fall treffen, also er muss Sicherheitsmittel, Eigenkapital, Rücklagen und sowas bilden. Der bildet sogenannte Schwankungsrückstellungen, um genau diese Schwankungen in dem Jahresverlauf, also über die Jahre hinweg auszugleichen. Und hat dann halt dennoch ein Risiko, dass es mal sein kann, dass der Topf, den er befüllt hat, dass der nicht ausreicht. Und dann muss er ja auch dann entsprechend trotzdem seine Leistung, die er versprochen hat, erfüllen.
Okay, jetzt, wenn man sich jetzt so Versicherungspolicen anguckt, was man so zu Hause im Hefte hat, da ist ja, also ich glaube, Erdbeben, Vulkanausbruch, Alienattacke, gefühlt ist man komplett überversichert. Täuscht da der Eindruck?
Das täuscht. Also das ist, also erstmal, wenn man sich das zum Beispiel im europäischen Vergleich anguckt, sind wir als Deutsche nur auf Platz 11, was die Versicherungsprämien pro Kopf angeht. Also wir geben gar nicht so viel aus, wie wir denken. Und das Zweite ist, dass teilweise die Leute auch falsch versichert sind. Ich meine, wenn man sich überlegt, was die Idee der Versicherung ist, ich möchte ein Risiko loswerden, was ich selbst nicht tragen kann, nicht tragen könnte, wenn es mich treffen würde, dann sind das existenzielle Risiken. Zum Beispiel die Versicherung gegen Elementarschäden, wenn ich ein Haus besitze. Und leider haben fast 50% der deutschen Hausbesitzer keine solche Versicherung. Die haben eine Feuerversicherung, also eine normale Wohngebäudeversicherung, aber nicht die Versicherung gegen solche Elementarschäden wie Hochwasser, Überschwemmung, Erdbeben und sowas. Und die sind dann halt in der Gefahr, wenn es sie trifft, existenziell ruiniert zu sein. Und das finde ich so verrückt. Also Leute geben Geld für Versicherungen aus, aber versichern dann irgendwie ihr Handy, was sie im Zweifel auch selbst bezahlen könnten, oder die Waschmaschine, falls sie kaputt geht, sind aber dann nicht versichert gegen Berufsunfähigkeit, dass ich überhaupt nicht mehr einen Verdienst habe, versichern ihr Haus nicht, und das ist schon ein bisschen schräg in Deutschland.
Da haben Sie völlig recht. Und was ich schräg finde, ist es dann aber, dass man immer wieder von Versicherungen hört, die so wahnsinnig speziell sind, vor allem für Prominente. Also Fußballer, die ihre Beine versichern lassen, Musiker, ihre Hände, die könnten doch auch einfach eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen, oder?
Ja, da ist ein Problem natürlich dieser Ausgleich im Kollektiv. Sie werden nicht so viel Berufsmusiker finden, die dann halt, wo das genau gut sich im Risikokollektiv ausgleicht. Mhm. Und dann ist es so, dass das natürlich sehr spezielle Versicherungen sind, also wo man sehr viel mehr Schwankungen hat und wenn dann halt ein Schaden eintritt, die Schadenhöhe extrem hoch ist, sodass das ganz spezielle Versicherer sind, die solche Risiken zeichnen. Also wenn man jetzt über Versicherbarkeit nachdenkt, gibt es halt bestimmte Risiken, die nur von bestimmten Versicherern gezeichnet werden können. Das ist dann sowas, wie Sie es gerade genannt haben. Sowas wird dann beispielsweise von englischen Versicherern, bekannten englischen Versicherern übernommen.
Ich versichere jetzt hier meinen rechten Zeigefinger, obwohl ich Linkshänder bin, weil mit dem bediene ich hier die Regler im Radiostudio. Ja. Auch da wäre der Pool nicht so richtig groß. Bevor ich den Finger wieder einsetze, möchte ich mich bedanken. Und zwar bei Professor Dr. Michaele Völler von der Fakultät für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften am Institut für Versicherung an der Technischen Hochschule Köln. Mit ihr sprachen wir über Versicherungen und wie die eigentlich funktionieren und wogegen wir vielleicht versichert sein sollten. Vielen Dank.
Wir sind ja mit Sicherheitsgurten aufgewachsen.
Ja, absolut.
Ich weiß aber noch, als ich ganz klein war, dass über das Gesetz zur Einführung des Sicherheitsgurtes debattiert wurde. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich heute mal auch nur 100 Meter unangeschnallt fahre, ich mich fühle wie so ein totaler Guerilla.
Kannst du überhaupt 100 Meter unangeschnallt fahren?
Es piepst dann halt
furchtbaren Alarm, oder?
Ich kann Tinnitus ausblenden, ich kann auch das Gepiepse ausblenden. Ja. Aber ich mach's ja in der Regel gar nicht, weil ich das überhaupt nicht unangenehm finde und mich freue, mich sicher zu fühlen. Aber eins muss man natürlich sagen, die Reisen mit dem Auto ins Ausland früher, Urlaub mit dem Auto, ich als Einzelkind, hinten ohne einen Sicherheitsgurt anzulegen, schlafend oder liegend auf der Rückbank.
Ohne, dass da einer war.
Ja, das war mir dann ja egal. Ja. Aber auf jeden Fall, wenn einer war, hat er eher noch gestört, ja, weil man dann das dicke Kissen irgendwie drüber. Aber das war geil. So hinten liegen können, irgendwie mit einer ordentlichen Zudecke. Ich hatte wirklich tatsächlich, wenn es jetzt nicht allzu warm war, mein richtiges Bettzeug. Mega. Richtig dickes Kissen, dicke Decke.
Ich habe das geliebt,
lustige Taschenbücher
zu fahren.
Ja.
Ne, so, wenn du dann so auf dem Rücken liegend durch Seitenfenster rausgeguckt hast, in den Himmel, in die Straßenlaternen.
Die coolen Geräusche.
Sind, ja.
Ja.
Ich konnte super gut im Auto schlafen früher, also gerade so bei so Abendfahrten.
Jetzt ist natürlich das Problem, erstens dürftest du es nicht mehr, zweitens fährst du oft selber, wobei bei dir ist es so, oft fährt deine Frau.
Genau.
Ja, du bist ja auch allein unterwegs.
Ja,
das meine ich.
Aber ich meine,
du führst
nicht auf längeren Reisen.
Ja, okay. Gut, jetzt.
Und da schlafe ich super auf dem Beifahrersitz, eben auch mit einem richtigen Kopfkissen, so dann zumindest an der Seite.
Ich stell mir gerade vor,
nicht das gleiche wie früher.
Was das für ein Auto sein müsste, damit du hinten quer überhaupt liegen könntest mit deinem Bettzeug.
Ein sehr breites Auto.
Ein sehr, sehr breites Auto. Ich glaube, solche Autos gibt es gar nicht.
Ein LKW würde gehen von der Breite.
Ja, oder man baut dir was rein in so einen Lincoln Town Car, in so eine lange Limousine.
Man könnte ja theoretisch Beifahrersitz und den Rücksitz sozusagen raus und dafür ein Bett reinbauen.
Ja, das wäre sehr vernünftig. Vielleicht auch noch den Fahrersitz nee, dann auf einer kleinen Orangenkiste. Ja, das macht ja gar nichts. Das hast trotzdem ein bisschen mehr Platz für dich.
Also ehrlich gesagt, ich freue mich wirklich auf autonomes Fahren.
Ja.
Ne, dass man dann einfach nach hinten gehen kann und dann werden da bestimmt
pass auf.
Ich sag mal, Liegesitze sein.
Nein, pass auf, das wird dann ganz andere Autos geben als heute. Da geht's dann jetzt, da hast du nicht ein Sportcoupé oder so, weil die Dinger ja eh wahrscheinlich ferngesteuert werden von irgendwelchen Algorithmen, wie schnell die jetzt gerade fahren, damit du ja auch optimal durch den Verkehr kommst. Und dann hast du entweder ein Sitzauto, ein Essauto oder hast zum Beispiel ein Schlafauto. Und dann sagt man, Schatz, brauchst du das Schlafauto? Weil ich bin morgen anderthalb Stunden unterwegs, raus nach Brandenburg, und da würde ich gerne ein Nickerchen machen. Ach, und da ist natürlich dann ein Bett drin. Da gibt's nicht irgendwelche Sitze, die man umklappen kann, sondern man liegt. Anders.
Vielleicht gehört dir das Auto auch gar nicht mehr selber. Und du kannst dir morgens einfach das Sitz- oder das Essauto bestellen.
Nee, ich würde ja einen Sitz...
Wie ein Hotelzimmer.
Pass auf, ein Sitzauto fände ich ja okay. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Schlafautos sich rentieren, wenn ständig jemand zwischendurch alles sauber macht. Und stell dir mal vor, da hat irgend so ein komischer Typ drin gepufft und ist alles ein bisschen unordentlich und ran. Das würde ich nicht wollen. Mein Schlafauto hätte ich schon gerne selber. Mein Sitzauto, da habe ich gar kein Problem, wenn es vermietet wird.
Weißt du, früher haben auch alle immer gegen die Anschnallgurte gewettert und wir haben uns dran gewöhnt.
Das
du wirst dich auch an mietbare Schlafautos gewöhnen.
Muss ich mich auch an mietbare Duschautos gewöhnen?
Nee, aber Badeautos. Obwohl, das ist wieder nicht sustainable, weil so viel Wasser zu transportieren
ist. Pass auf, ich hab's. Man setzt sich doch auch, wenn auch leicht widerwillig, aber man setzt sich doch auch mit anderen Leuten zusammen in so einen Whirlpool, ne? Vielleicht gibt's so Whirlpool-Autos. Wo dann so manche einsteigen, andere wieder aus mit so einem langen Handtuch dabei.
Der Witz ist, dadurch, dass das ja alles durch die KI und Algorithmen gesteuert ist, muss es ja auch nicht mehr hart bremsen. Und auch nicht stark
natürlich. Beschleunigen. Und man hat ja zwei Kofferräume. Beim Tesla ist es ja auch schon so, dass du ja diesen Frontkofferraum, Frunk nennen die Amis den, finde ich so lustig, Front Trunk. Und da kannst du dann natürlich irgendwie auch zum Beispiel so Leihhandtücher, ja, dass du gar kein eigenes mitbringen musst.
Also ich finde, wir sollten den vorderen jetzt auch Frank nennen und den hinteren nennen wir Honk, weil es ja hinten, also Frank und Honk, das finde ich gut.
Ich bin sofort dabei. Ja, jetzt musst du mir nur noch so ein Whirlpool-Auto besorgen und dann geht's los.
Du, die Zeit wird es richten, glaub mir. Und in 20 Jahren werden wir uns fragen, was haben wir für ein Problem?
Warum haben Sie unseren Reisenden und weltreisenden Experten Frank Petzke nach einem Vorderkofferraum genannt? Petzke, genau. Ja, das ist wirklich das war nicht fair von den Eltern.
Wir haben ja gerade schon ein bisschen drüber schwadroniert, wie das früher war, sozusagen entweder ohne Sicherheitsgurtpflicht oder ohne Sicherheitsgurt hinten auf der Rückbank quer zu liegen. Auf die Idee kommt heute eigentlich keiner mehr. Also das zumindest hoffen wir mal. Es ist völlig normal, wir steigen ins Auto ein, schnallen uns an und fahren los, weil spätestens nach 5 Sekunden die Autos auch sagen, ey Leute, ihr habt da irgendwas vergessen. Und es ist völlig normal geworden. Und umso erstaunlicher ist es, dass bei der Einführung der Gurtpflicht quasi ein Aufschrei durch Deutschland ging. Sicherheitsgurt ja oder nein, das war die Streitfrage. Aber wieso wird um Sicherheitsmaßnahmen, deren Nutzen eindeutig ist, so viel gestritten? Das beobachten wir ja auch gerade wieder mit Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Autobahnen. Jetzt sprechen wir mit der Psychologin Franziska Lauter darüber. Wunderschönen guten Morgen, Frau Lauter.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich glaube, der Nutzen des Sicherheitsgurtes, über den konnte man auch bei seiner Einführung damals eigentlich nicht streiten. Können Sie uns erklären, warum die Diskussion damals ein ganzes Land spalten konnte?
Ja, wir sprechen da nicht nur psychologisch gesehen von Sicherheit oder dem menschlichen Bedürfnis nach Sicherheit, sondern auch von der Angst vor Veränderung. Sie haben es eben auch schon angesprochen. Wir merken das bei Gurten, wir merken das bei Masken, wir merken es vielleicht sogar bei möglichen Impfungen. Also alles, was uns vor allen Dingen besonders nahe geht als Menschen. Gurte tragen wir am Körper. Wie eben schon gesagt habe, man kann nicht mehr auf der Rückbank schlafen und so weiter. Die Masken tragen wir im Gesicht. Impfungen interagieren sogar mit unserem Körper, etc. etc. Da besteht vor allen Dingen deshalb eine Spaltung, weil Menschen von der Persönlichkeit her unterschiedlich offen sind für diese Veränderungen. Mhm. Weil ob jetzt Gurt oder nicht Gurt, ob Maske oder nicht Maske, ob man sich impft und so weiter, ist natürlich eine Veränderung.
Jetzt könnte man natürlich sagen, in dem Fall geht es ja auch ein bisschen um Leben und Tod. Also bei Masken könnte man sagen, hey, du veränderst dich, aber dafür stirbst du nicht. Das wäre ja die krassere Veränderung. Und was Ähnliches wäre ja auch bei einem Sicherheitsgurt, zu sagen, okay, im normalen Alltag, wenn alles gut geht, hast du eine doofe Veränderung, aber im Zweifel überlebst du, ja?
Ja, ich könnte es noch ausbreiten, und zwar Veränderungen wegen veränderter Klimapolitik. Ja, das wären ja die größten Veränderungen, die auf uns zukommen würden, wo wir eine Menge ändern müssen. Also prinzipiell ist, wie Sie gesagt haben, das Bedürfnis nach Sicherheit, also physischer Unversehrtheit, geistiger Unversehrtheit und so weiter, ist natürlich ein Grundbedürfnis bei allen Menschen. Mhm. Vielleicht kennen Sie diese Bedürfnispyramide nach Maslow.
Klar.
Ja, das ist, in Wirklichkeit ist es gar keine Pyramide. Übrigens ist ganz wichtig. Zur Pyramide wurde es erst nach Maslow. Aber da ist die Sicherheit praktisch schon auf Stufe 2. Darunter ist nur noch Schlaf als Grundbedürfnis, Trinken, Essen und so weiter. Also Sicherheit ist natürlich ein ubiquitäres Grundbedürfnis von Menschen. Mhm. Jetzt fragt man sich, oder beziehungsweise ich sage nochmal übrigens, das Bedürfnis nach Sicherheit unterscheidet sich auch generell bei Menschen. Ja,
okay.
Manche sind eher gewissenhaft, ne, das kann man sogar messen als Fragebogen, das ist ganz spannend. Und manche planen gerne, ne, was ich, die bringen auch ganz gerne Versicherungen ab, Gurtpflicht finden die super und so weiter. Und manche sind eher so, ja, ich habe jetzt nicht so das große Bedürfnis nach Sicherheit, ich improvisiere erst mal so und dann wird das schon gehen. Das ist auch okay, dass manche Menschen mehr Sicherheitsbedürfnis haben, manche weniger. Das ist an sich gar nicht so das Problem. Bei Maske, Gurt vor allen Dingen, also bei Gurt ist es wirklich das absolute Grundbedürfnis nach physischer Unversehrtheit, sollte da angesprochen werden. Jetzt ist aber zwei Probleme. Entweder, und gerade das hat man auch damals gesehen, entweder die Leute unterschätzen die Gefahr tatsächlich, deshalb gab es ja damals so dann Aufklärungsvideos. Ne? Vielleicht hatten die Leute auch erstmal ungenügende Informationen oder Fehlinformationen. Es gibt auch so ein Bias. Na, wenn ich keinen Unfall baue, ich habe es ja selber in der Hand, wie wird das nicht passieren? Und so weiter. Dann gab es massiv Aufklärung und es hat auch geklappt. Die Leute haben ihre Meinung geändert.
Mhm.
Information, okay. Wenn Leute aber, ihre Meinungsbildung schon abgeschlossen haben aufgrund von Fehlinformationen, auch ein bisschen Thema Maske oder Impfung und so weiter, Sicherheit oder auch Klimapolitik, wenn aufgrund von vermeintlichen Fakten die Meinungsbildung schon abgeschlossen ist zu diesem Thema, dann wird psychologisch gesehen viel schwerer, diese Meinung wieder zu ändern. dann müsste man sich ja selber eingestehen, ach so, ich lag davor falsch. Ne? Und das fällt natürlich uns allen ein bisschen schwerer.
Klar. Frau Lauter, jetzt aber, ja? Gucken wir mal ganz kurz in die Richtung, jetzt zum Beispiel, wir haben ja jetzt eine ähnliche Diskussion wie mit den Sicherheitsgurten, mit der Geschwindigkeitsbeschränkung auf Autobahnen auf Tempo 130. Auch da belegen ja alle Zahlen, Daten und Fakten, es würde deutlich weniger Verkehrstote geben. Und da gibt es ja keine anderen Fakten.
Ja, genau. Und da, das haben Sie selber schon angesprochen, manchmal steht das eigene Sicherheitsbedürfnis in Konkurrenz mit anderen Bedürfnissen. Mhm. Also beim Auto zum Beispiel, ich will mich frei bewegen können ohne Gurt. Oder ich will auch schlafen können auf der Rückbank.
Oder am Steuer.
Ich auch.
Genau. Oder ne, ich will so schnell von Ort zu Ort kommen, wie ich will. Das heißt, da sind auf einmal andere Bedürfnisse mit dem Sicherheitsbedürfnis in Konflikt sozusagen. Ne? Und dann ist die Frage, also wenn ich meinem Sicherheitsbedürfnis, das nachgewiesenermaßen wichtig ist, und ne, die Veränderungen sind eigentlich im Sinne von meiner eigenen Sicherheit, aber ich stelle meine eigenen Bedürfnisse tatsächlich eher an erster Stelle. Das ist mir kurzfristig jetzt wichtiger. Dann haben wir einen Bedürfniskonflikt. Was gewinnt unter Umständen? Ja, ich will die Autobahn runterbrettern. Ich muss von München nach Berlin, von Berlin nach München und das muss ich in der und der Zeit schaffen. Und ich möchte keine Veränderung. Und damit sind wir eigentlich beim allerwichtigsten Thema, nämlich in der Bevölkerung unterscheidet sich auch, wie offen Menschen überhaupt für Veränderung sind, auch wenn es um Sicherheit geht. Mhm. Das kann man auch messen, das ist so interessant. Es gibt in der Persönlichkeitspsychologie eine Persönlichkeitseigenschaft, die heißt tatsächlich auch Offenheit für Neues oder Offenheit für neue Erfahrungen, Offenheit für Veränderung sozusagen ist das. Und da unterscheidet sich die menschliche Population tatsächlich. Es gibt Menschen, die besonders offen sind für diese Veränderung, die sagen, ja, super, also Gurte finden wir toll, das ist Fortschritt, das sind die Progressiven, die sind nicht veränderungsängstlich. Für die bedeutet Veränderung eigentlich Sicherheit, also die Flexibilität gerade, die passen sich an. Und es gibt noch auf dieser Skala einen anderen Punkt, und zwar, wenn Leute in dieser Persönlichkeitseigenschaft Offenheit für Veränderung und so weiter, wenn die niedrige Punkte besitzen, dann sind die veränderungsängstlich. Mhm. Dann finden die Gurte blöd. Die finden vielleicht auch Masken blöd. Da muss ich ja was ändern. Also das sind sozusagen die Konservativen. Und die wollen eher, dass der Status quo bleibt. Ich will mich gar nicht so groß verändern. Veränderung ist eigentlich gefährlich.
Und deswegen müssen wir gucken, dass wir A, grundsätzlich eine Gesellschaft sind, die offen ist für Veränderungen und die auch ganz gerne mal ein Fernziel ins Auge fasst und nicht nur auf den ganz persönlichen, sofortigen Erlebnisgewinn zielt. Wir sprachen mit Psychologin Franziska Lauter. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank, Frau Lauter. Und wir warten einfach auf die sicheren Schlafautos, wenn die irgendwann kommen.
Natürlich.
Schönen Sonntag. Tschüss.
Wir haben es gesehen bei den Paralympics, wir haben es gesehen bei den Olympischen Spielen. Obwohl Sportlerinnen und Sportler über Jahre in Tausenden von Trainingseinheiten jeden Bewegungsablauf in ihrer Sportart perfektioniert haben, passiert es, dass sie in der Wettkampfsituation dann einen Aussetzer haben. Aber wieso passiert das? Was passiert in diesem Moment im Gehirn? Oder passiert da genau nichts? Das besprechen wir mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer, der ein Gehirn besitzt und nutzt. Schönen guten Morgen, Magnus.
Morgen, Magnus, passiert da im Gehirn gerade was?
Ich warte gespannt auf eure erste Frage. Nein, nein. Insofern bin ich jetzt in dem Vorbereitetsein-Modus. Kampfmodus, Kampf oder Fliehen oder so ähnlich.
Jetzt kommt schon die dritte Frage. Die erste Frage, Magnus, bist du dran? Die zweite war, passiert da gerade was im Gehirn? Und jetzt die dritte, aber zum Thema. Also müsste das Gehirn bei einer Bewegung nicht nach ausreichend Training sagen, so jetzt kann ich's, jetzt mache ich das genauso, wie ich das die letzten 1000 Tage auch gemacht habe?
Tut es ja in der Regel auch. Wir haben ja ganz komplexe Bewegungsabläufe gelernt. Zum Beispiel könnt ihr beiden Rad fahren. Und ich auch.
Ja, oder laufen. Denken,
oder gar laufen oder zu Fuß gehen. Und wir denken natürlich, während wir das tun, überhaupt nicht über irgendwelche Abläufe nach. Insofern funktionieren die. Die sind einfach automatisiert. Da wird das Großhirn gar nicht mehr zugeschaltet oder beziehungsweise das Bewusstsein. Das sind ja ganz komplexe Abläufe mit vielen Muskeln, die in einer bestimmten Reihenfolge und dann Gleichgewicht und so weiter. Und dasselbe ist auch im Prinzip ein Stabhochsprung oder Kunstturnen und ein ganz komplizierter Sprung oder eben ein Elfmeterschütze oder ein Elfmeter in einem EM-Endspiel. Und das funktioniert immer perfekt. Es sei denn, du fängst an, richtig nervös zu sein. Ganz viele Leute gucken zu. Du weißt, das ist jetzt der Elfmeter deines Lebens. Und dann versucht das Großhirn sozusagen diesen Ablauf, diesen automatisierten zu verbessern. Und okay. Dann scheiterst du grandios.
Kurze Nachfrage. Das passiert mir tendenziell ja nicht beim Gehen oder beim Fahrradfahren. Oder bin ich einfach beim Gehen und Fahrradfahren
nicht
bin ich dann nicht in so einer Stresssituation, dass mein Hirn sagt, so, jetzt optimieren wir mal das einen Fuß vor den anderen setzen, Herr Oswald, hoppala, auf der Schnauze gefallen.
Naja, sagen wir mal so, wenn du ganz viele Gäste hast und du balancierst ein Tablett mit Drinks vor dir her oder so, dann ist, glaube ich, wenn das wirklich wichtige Leute sind oder du angespannt bist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stolperst, größer, als wenn dem nicht so ist.
Nee, der Sven Oswald hat vorgeglüht und der ist dann ganz entspannt. Aber
Moment, das ist übrigens auch eine Lösung. Wenn der vorgeglüht hat, dann ist die Nervosität ja nicht mehr da.
Bevor wir Leuten zum Alkoholismus raten, ich wollte sagen, dass Sven und ich natürlich genau das Gleiche kennen, nur dass wir nicht über hochleistungssportliche, sagen wir mal, Fähigkeiten verfügen, sondern wir haben uns eine schöne Anmoderation aufgeschrieben. Und dann haben wir in dem Moment, wo wir sie vorlesen, denken wir, Mensch, hier gibt es noch einen super Gag, den wir einbauen können. Dann verknotet sich mit Sicherheit die Zunge. Ja, also und dann scheitert dann alles.
Wechselstaben verbuchselt und was da nicht alles passiert.
Richtig, das ist wahrscheinlich das gleiche Phänomen. Ne? Aber wir trinken eben auch nicht während der Sendung. Ist das ein Fehler?
Ich glaube, das ist trotzdem richtig. Mein Lieblingsbeispiel für dieses Phänomen, das Scheitern eines 10.000 Mal geübten Vorgangs. Mein Lieblingsbeispiel ist dieses EM-Endspiel England gegen Italien, wo drei Elfmeterschützen, drei Spezialisten. Der englische Trainer hat die ja eingewechselt zum Elfmeterschießen. Die waren kalt, die waren kamen von draußen und sie waren jung und die haben alle drei haben versagt. Und einer von denen, du konntest dem Gehirn beim Scheitern zugucken. Der läuft an, der macht jetzt etwas, wofür er bekannt ist, weil er es gut kann. Dann läuft er an, dann fängt er an zu tippeln, dann wird er erkennbar unsicher, dann versucht er irgendwie sich während des Anlaufs noch was ganz Besonderes auszudenken und dann schießt er am Tor vorbei. Und das wäre ihm nie passiert bei einem Freundschaftsspiel. Da hätte er den locker in einer Brillanz versenkt, wie man sich das nur vorstellen kann.
Okay.
Das Problem ist eben einfach, wenn wir diese Automatismen hinterfragen, weil wir besser sein wollen, weil wir nervös sind, wenn wir diese Automatismen hinterfragen, dann werden die Dinge, die super automatisch laufen, plötzlich nicht mehr funktionieren.
Das heißt also, eigentlich müssten wir Sachen, die uns wichtig sind, nur so häufig trainieren, dass wir sie eigentlich im Schlaf können. Und dann müssen wir einfach nur cool genug sein, zu sagen, ich kann das ist richtig so. Und nichts hinterfragen?
Ja, aber das funktioniert ja nicht ganz. Ich meine, wenn du weißt, wie bei diesen dreien da, einer von denen, die waren auch alle noch schwarz. Und es war absehbar, wenn die den vergeigen, dann werden die zur Zielscheibe im Internet. Diese Angst ist ja größer, als sie jemals zuvor war. Und du kannst das ja nicht wirklich abschalten. Wir können das sogar im Gehirn sehen, dass sich was verändert. Wenn du dann plötzlich anfängst, besser zu schießen oder besser sein zu wollen, das gilt ja auch für alle anderen Bereiche, ne? Also das gilt, meine Freundin ist Cellistin und da gilt das auch. Wenn die plötzlich ein ganz wichtiges Konzert hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie brillant ist, nicht größer, sondern eher kleiner. Und wir können im EEG sehen, dass plötzlich die linke Hirnhälfte sich einschaltet. Wir wissen nicht, was sie tut, aber irgendwas tut sie und dieses, was sie tut, stört den Prozess. Und was wir dagegen tun können, ist, die rechte Gehirnhälfte zu aktivieren und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wenn ich den noch anfügen darf.
Bitte.
Die Faustballen. 15 Sekunden die linke Faustballen und mit der linken Faust das rechte Gehirn aktivieren und das linke eben so ein bisschen eher deaktivieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Elfmeter reingeht, vielleicht ein bisschen größer.
Geil, sehr einfach.
Also die linke Faustballen und die rechte wahrscheinlich ganz entspannt lassen, oder? Für alle genau. Fußballer, die jetzt zuhören.
Genau, die linke Faustballen, die ist nämlich mit dem rechten Gehirn verdrahtet, damit das rechte Gehirn aktivieren und damit den Elfmeterschuss erfolgreicher machen, beziehungsweise in dem Moment, in dem man glaubt, dass der jetzt erfolgreicher wird, ist das auch schon die eine Hälfte der Miete. Die andere ist tatsächlich die Aktivierung der rechten Hemisphäre.
Also auf unseren, sagen wir mal, Arbeitsplatz bezogen, klingt das wie so ein Grönemeyer-Song, ne? Linke Faust geballt, besser moderiert.
Recht entspannt.
So machen wir's.
Magnus, vielen Dank für diesen Tipp. Mit der linken Faust, die linke Faust geballt.
Zur Abmoderation geballt.
Richtig. Schönen Sonntag dir. Ciao.
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 Also nicht, dass wir so normal wären, aber jetzt kommen wir wirklich zu was ziemlich Verrücktem. Es geht um Glück und Cybersicherheit. Ja, Sie haben richtig gehört. Glück und dann diese Sache, wo sie einen damit nerven, Passwörter zu wechseln und einem verbieten, USB-Sticks von zu Hause mitzubringen. Dem Thema angenommen haben sich ein alter Freund von 2 auf 1, Cybersicherheitsexperte Jürgen Schulze, mit dem wir zuletzt übrigens über den digitalen Nachlass gesprochen haben, vielleicht erinnern Sie sich ja, und Glücksforscherin Maike Vandenboom. Jürgen schalten wir später dazu. Maike ist jetzt bei uns im Studio und darf uns erstmal verraten, was eine Glücksforscherin eigentlich so alles macht. Herzlich willkommen, Maike.
Hallo Maike, schön, dass du da bist.
Ja, guten Morgen.
So Maike, was genau macht eine Glücksforscherin?
Naja, sie beschäftigt sich mit dem Thema Glück.
Versuchen wir das doch alle, nicht alle?
Genau, wir jagen dem ja alle nach. Aber wie erforscht man das denn?
Also ich erforsche es selber, indem ich Menschen befrage. Und zwar habe ich das mal gemacht, dadurch, dass ich durch die 13 glücklichsten Länder der Welt gereist bin. Und da die Menschen gefragt habe nach dem glücklichen Leben. Es gibt ja Unterschiede im Glück. Ne? Es gibt ja dieses euphorische Glück und das muss man ein bisschen auseinanderhalten. Es gibt dieses euphorische Glück, oh, ist das Leben geil und gib mir noch einen Kaffee und jetzt genau so muss es sein, so wie frisch verliebt. So
das YOLO-Glück.
Genau, das, was man nicht gut steuern kann. Und stell dir vor, wir wären alle so wie frisch verliebt. Das wäre ziemlich anstrengend. Also ständig frisch verliebt. Und was mich deshalb sehr interessiert ist, was sorgt dafür, dass ganze Länder und über einen langen Zeitraum hinweg sagen, oder die Menschen dort sagen, ich bin ein glücklicher Mensch, ich führe ein glückliches Leben mit all diesen Ups und Downs und Krisen. Und
sag mal,
und
bei diesen 15 Ländern war Deutschland
13 waren es.
13, schon war Deutschland da dabei?
Das war 2013, da war Deutschland noch auf Platz 39.
Aber durch deine Arbeit haben wir uns schon auf 38 verbessert, bin ich sicher.
Nee, aber da tatsächlich war ja der letzte World Happiness Reports, ist Deutschland ja von 17. Also man muss auch, jetzt will ich es nicht komplizierter machen, es gibt verschiedene Studien. Ne?
Ja. Okay.
Und bei dieser Studie waren wir schon, haben wir so bei 25 rumgekrebst. Wir sind dann noch 17, jetzt auf 7 in der Corona-Krise.
Wow.
Sehr erstaunlich.
Werden manche sicher auch für einen Messfehler halten. Aber sag mal, bist du denn jetzt als Mensch, der es besser weiß, auch glücklicher als andere? Oder ist es eher so theoretisches Wissen?
Ja gut, ich bin im Allgemeinen schon ein sehr positiver Mensch. Deshalb kann ich nicht für mich selber sprechen. Ich denke, ich weiß ja, ich kenne natürlich schon die Tricks. Ja, ich weiß, was ein glückliches Leben bedingt und deshalb kann ich mich vielleicht besser darauf fokussieren und was anderes möchte ich ja auch nicht machen, als den Leuten ein bisschen was Tipps mitzugeben oder vielleicht eine Anleitung, worauf sie sich fokussieren könnten, wenn sie ein lang anhaltend glückliches Leben haben möchten. Und das ist mehr halt als mal eine Stunde Mittag Pause oder ein bisschen Yogakurs machen oder jetzt mit Meditation anfangen. Sondern das sind Werte, die wichtig sind.
Und jetzt machst du ja beruflich besonders Unternehmen glücklich. Also Menschen in Unternehmen sind dann sozusagen mit der Arbeit mehr Menschen unglücklich als, ich sag mal, im privaten Leben oder in der Beziehung? Was ist da deine Einschätzung?
Also es ist, das wäre jetzt wieder typisch deutsch gedacht, die Sachen zu trennen.
Ja. Okay.
Also ich gehe jetzt als halber Mensch zur Arbeit und das ist auch oft so und benehme mich da irgendwie anders als
zu Hause. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist doch bei vielen so.
Ja,
genau.
Ja. Glück, also dem Glück zuträglich wäre es, um hier mal gleich was reinzuschmeißen, als ganzer Mensch mit seinem gesamten Wesen, seinen Schwächen, seinen Stärken und allem, was sich ausmacht, auf die Arbeit zu kommen und dich da bitte nicht anders zu verhalten als zu Hause. Und das wäre dem Glück schon mal zuträglich. Aber studienmäßig könnte man sagen, es hat sich erwiesen, dass die schlechte Laune auf der Arbeit eher ins Wohnzimmer schwappt.
Aha, als umgekehrt.
Als umgekehrt. Deshalb wäre es echt richtig gut, wenn wir uns einfach konzentrieren würden darauf, dass die Menschen auf der Arbeit auch glücklich sind. Und das lohnt sich ja auch für Unternehmen.
Was können denn Unternehmen machen, um ihre Mitarbeiter glücklicher zu machen? Oder beziehungsweise was machen sie vielleicht auch falsch, sodass ihre Mitarbeiter schlecht gelaunt sind?
Genau das ist der Punkt. Den Menschen Freiheit zu geben, so sich mit ihrem gesamten Potenzial und ihrem ganzen Wesen mit einzubringen. So. Und vor allen Dingen zu sagen, ich möchte...
Ja, oh, jetzt werden viele deutsche Führungskräfte nervös. Den Menschen Freiheit geben. Oh, weia. Ja,
ja, das ist auch der schöne Spagat zu Cyber Security, wo wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ja, die Menschen freilassen. Genau, Strukturen weg, weniger Hierarchien, weniger sagen, du hast das zu tun, sondern eher zu sagen, wir wollen dahin die Leute mehr inspirieren und ihnen Ziele geben, wo sie hinstreben. Aber vor allen Dingen, und das ist wichtig, wirklich das Bedürfnis haben, und zu denken, was kann ich tun, damit du deinen Job so gut wie möglich machen kannst? Was kann ich für dich tun, damit es dir gut geht? So. Und jetzt denken ganz viele, schalt ab, Ponyhof, Pulswärmer, was haben wir für schöne Begriffe? Die Leute sollen gefälligst auf der Arbeit einfach ihren Job machen. Und das Gute ist, das machen die auch. Weil, weißt du, was das Problem ist immer? Wenn ich jetzt die skandinavischen Länder zum Beispiel anschaue und die Deutschen, beide extremst erfolgreich. Die Skandinavier noch ein bisschen innovativer. Nur die Skandinavier gehen halt um 4 Uhr nach Hause und wir
haben teilweise
reißen
eine
uns,
4-Tage-Woche.
Genau, und wir reißen uns den Hintern auf. So, und da ist doch die Wahl ganz einfach. Wollen wir das Gleiche erreichen, dann gucken wir, wie machen die das? Nämlich mit sehr viel mehr Menschlichkeit, sehr viel mehr Verständnis, sehr viel mehr Flexibilität. Und dadurch sind die Menschen einfach viel engagierter und weil es ihnen einfach besser geht. Und das ist ja einer der schönen Effekte von Glück. Du bist produktiver und kreativer.
Und ich würde sagen, wenn man es schafft, das Thema Glück und Cybersicherheit wirklich in deutschen Unternehmen zu verbessern, dann hat man den schwersten Brocken bereit.
Und den größten Spagat ever.
Und den größten Spagat schon hinbekommen. Und deswegen wollen wir genau darüber gleich sprechen. Bei uns im Studio ist Maike van den Boom. Sie ist Glücksforscherin und zugeschaltet ist jetzt Jürgen Schulze. Er ist Cybersecurity- und Privacy-Experte bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Mit beiden sprechen wir über zwei Dinge, die eigentlich nicht so richtig zusammenpassen scheinen, nämlich Glück und Cybersicherheit. Schön, dass ihr bei uns seid. Jürgen, herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Morgen nach Babelsberg.
Jürgen, Cybersicherheit ist doch das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eher nervt, oder?
Absolut, weil Cybersecurity wird besonders in Firmen üblicherweise so ein bisschen als Hinderung auf dem Weg zum Erfolg betrachtet, weil wir leben in einer sehr regulierten Welt. Es gibt sehr viele Regularien, es gibt sehr viele Schutzmechanismen in großen Organisationen und an die müssen sich Mitarbeiter halten, damit eben keine schlimmen Dinge passieren. Und das Gefühl, was Mitarbeiter dann haben oder Mitarbeiterinnen haben, ist, dass Cybersecurity sie auf dem Weg zu Produktivität, Kreativität und Innovation stört.
Und jetzt muss ich sagen, hier beim RBB, schönen Gruß an die IT, ist es zum Beispiel so, ich muss zwanghaft ab und zu mein Passwort ändern. Ich benutze natürlich immer dasselbe Passwort und mache einen anderen Punkt oder Ausrufezeichen dran. Ist ja klar, machen alle so, sonst wird man wahnsinnig. Dann gibt's noch die Cybersicherheit, die so grundsätzlich Angst erzeugt. Also ich sag mal so diese Edward Snowden-Angst. Wie ist denn das? Du weißt doch alles, ja? Du bist jetzt als besonders Betroffener, für dich lauert die Gefahr doch überall. Nervt dich das Thema auch oder gehst du ganz locker damit um, weil du Profi bist?
Bei uns ist so dieses geflügelte Wort, wir haben schon alles gesehen, das Einzige, was sich ändert, ist der Umfang. Prinzipiell kann es natürlich auch nerven, so Dinge wie Passwort ändern und so weiter. Das ist auch ein bisschen anachronistisch, müsste man mal mit eurer Team drüber sprechen. Alles weiß ich natürlich auch nicht, das ist wäre ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber prinzipiell ist es tatsächlich so, dass die Regularien, die uns täglich in unserer Arbeit beschränken, die haben auch Auswirkungen auf mich. Ich meine, ich bin nicht unbedingt immer gern gesehen in Firmen.
Also man das ist ja ein Sicherheitsrisiko.
Partypuppe trifft es wahrscheinlich besser. Spaßbremse, weil wir natürlich auch dafür sorgen müssen, dass der Rahmen stimmt. Aber um deine Frage ganz kurz zu beantworten, das Wichtigste ist tatsächlich das Thema Transparenz im Umgang mit Cybersecurity und also keine versteckten Geschichten. Es gibt so einen schönen Begriff, der heißt Security by Obscurity. Das ist genau das, was man nicht tun sollte, transparent im Umgang, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich an das Thema auch gewöhnen können und die Sinnhaftigkeit verstehen. Und dann wird das ganze Thema doch ein bisschen positiver.
Jetzt hat ja Cybersecurity grundsätzlich das Problem, unsexy as hell zu sein. Das ist ja immer so, wenn man drüber redet. Das interessiert eigentlich keine Sau, bis es zu spät ist, weil es halt einfach so unsexy ist. Jetzt sagst du, Maike, man kann das Thema glückifizieren. Und gerade eben haben wir ja von dir gehört, die Freiheit für die Mitarbeiter ist total wichtig. Das, was Jürgen gerade erzählt hat, ist so ein bisschen so, ja, der nimmt denen ja die Freiheit. Die Party ist weg und dafür sind die Regularien da. Wie kriegt ihr das zusammen? Wie gehst du das an, Maike?
Ja, deshalb haben wir auch 2 Jahre gebraucht, bis wir die Nuss geknackt haben. Und die haben uns ordentlich gefetzt, das kann ich euch sagen. Weil Jürgen kam da auch an mit Sicherheit macht glücklich, sage ich, vergiss es. Ne? Also wenn du jetzt anfängst, Menschen mit Regularien zu umspannen und sie einzuschränken, dann ist das, macht das Menschen im Allgemeinen unglücklicher. Weil sie sich tatsächlich nicht ausleben können. So, das ist mein Standpunkt und das ist es immer noch. Nun ist es natürlich so, es macht dich auch nicht glücklich, wenn du die ganze Zeit, wenn du etwas nicht von etwas keine Ahnung hast und du kannst einfach heutzutage nicht mehr alles wissen, dann ist es halt angenehm, wenn jemand dir diese Last abnimmt und für dich im Hintergrund sorgt, dass du keinen enormen Mist bauen kannst, der das Unternehmen an Ruin bringt oder dich persönlich völlig in die Pleite treibt.
Das heißt, Jürgen hat ja gerade eben schon gesagt, Transparenz wäre wichtig und das, was du sagst, klingt jetzt so ein bisschen, als ob man Jürgen und die ganzen Jürgens in allen möglichen Firmen nimmt und sagt, guckt mal, das sind die Leute, die euch helfen, die wollen euch eigentlich was Gutes, das sind unsere Freunde und eure Freunde und ihr müsst nicht sauer sein, wenn Jürgen reinkommt?
Jetzt hätte ich beinahe geschnipst mit dem Finger.
Kannst du machen.
Ergo. Genau. Nimmt die Leute ernst. Also sie sind ja nicht doof. Und das ist nämlich der Trick. Wenn du die Leute involvierst, wenn du denen erklärst, worum es geht, wenn du die ich möchte jetzt Augenhöhe, das finde ich immer so ein Hype-Wort. Aber wenn du denen wirklich, die Leute sind nicht doof, die können selber denken. Und die können dir auch sagen, womit sie sich beschäftigen wollen oder nicht. Mhm. Und du kannst ihnen so viel wie möglich erklären und so viel wie möglich einbeziehen. Und wenn sie sagen, okay, das will ich nicht wissen, regel du das, dann ist das auch okay. Aber du hast sie zumindest gefragt. So, und dann haben sie die Sicherheit, dass deine Matratze liegt, wenn sie irgendeinen Mist bauen. Und das ist ein bisschen abstrakt. Ich vergleiche das immer mit dem schwedischen Staat. Das musste ich nämlich auch erst verstehen. Hat mir damals ein Korrespondent gesagt, der Staat übernimmt ganz viele Funktionen in Schweden. Du kriegst eine automatische Erinnerung an TÜV, an die Mammographie, an alles Mögliche. Aber das sorgt dafür, dass der Mensch in dem, was ihm wichtig ist, frei bleibt. Er braucht sich nicht um jeden Scheiß zu kümmern, sondern er hat die Sicherheit, Basissicherheit und kann sich dann entfalten.
Und wenn jetzt einige, die zugehört haben, gedacht haben, Mensch, das wäre doch eigentlich schön, ich würde das auch gerne machen, ich würde auch mal meinen Leuten alles erklären, ich würde sie auch gerne mal mit dem Security-Team zusammenbringen, also mit den Jürgens dieser Welt, damit sie vor denen gar keine Angst mehr haben, aber das kostet doch so wahnsinnig viel Zeit und damit Produktivität, dann kann ich nur sagen, vielleicht lesen Sie auch mal das aktuelle Buch von Glücksforscherin Maike Vandenboom. Ihr aktuelles Buch heißt nämlich 8 Stunden mehr Glück, warum Menschen in Skandinavien glücklicher arbeiten und was wir von ihnen lernen können. Und in diesen 8 Stunden Glück kann man natürlich auch mal die Cybersecurity-Experten treffen, zum Beispiel Jürgen Schulze, Cybersecurity- und Privacy-Experte bei der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC. Wir haben hier die Synthese erlebt zwischen zwei Dingen, die eigentlich nicht zusammenpassen, Glück und Cybersicherheit. Aber das wird jetzt passend gemacht.
Ich will noch einen draufsetzen am Ende, ihr Lieben. Also Sicherheit macht nicht glücklich, aber Geborgenheit, oder?
Ja, schön. Ha!
Ja.
Sehr schön.
Ja. Ja, wenn wir wieder in Arm.
Ja, ja, aber Jürgen ist ja nicht hier. Nächstes mit Umarmung. Vielen Dank, ihr zwei. Schönen Sonntag.
Ich umarme euch aus Bayern. Tschüss.
Tschüss. Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel Die Sicherheitsnadel.
Merke, so eine Sicherheitsnadel ist sicher, warum sie so heißt. Man kann die gerissene Hose flicken, falls die Hose mal reißt. Dumm ist nur, versucht man die Nadel mit sehr viel Kräften zu packen. Denn dann flickt man die Hose manchmal gleich mit fest an die Backen.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2 auf 1.